hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr. Hallo zu einer neuen Folge unseres Zukunftspodcasts. Mein Name ist Achim Leoni und meine Komplizin für heute ist eine Frau, die dafür kämpft, dass der Fußball für alle da ist. Herzlich willkommen, Daniela Wurps, Leiterin des Projekts Kick-In in Hamburg. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Kick-In, vielleicht sollten wir das erstmal klären, das kennt bestimmt nicht jeder. Was ist das eigentlich? Was steckt da dahinter?
Kick-In ist eine Beratungsstelle für Diversität, also Vielfalt und Inklusion im Fußball. Also wir setzen uns dafür ein, dass der Fußball Teilhabebarrieren abbaut, dass er insgesamt vielfältiger wird, dass mehr Menschen, unterschiedlichere Menschen am Fußball teilnehmen können. Insbesondere im Zuschauersport, aber auch in Vereinsstrukturen, Mitgliedsstrukturen und auch im aktiven Sport natürlich.
Bevor wir gleich ganz viel über diese Themen reden, Vielfalt, Inklusion, wüsste ich gerne noch ein bisschen mehr über Sie. Sie haben eigentlich was geschafft, wovon wahrscheinlich Millionen Menschen träumen. Sie haben das Fußballfan-Dasein zu Ihrem Beruf gemacht. Sie waren ganz lange für Fanorganisationen national und international tätig, unter anderem für den FC St. Pauli. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie es dazu kam.
Vorab muss ich sagen, großartige Frage. Ich habe mich eigentlich im Verlauf meiner Karriere immer wieder gefragt, ob mir irgendjemand mal diese Frage stellt, wie es ist, sozusagen von Beruf Fan zu sein. Ganz wichtig ist für mich immer noch mal dazu zu sagen, ich bin natürlich auch als Person, als Privatperson Fan, weil das kann natürlich auch in die andere Richtung interpretiert werden. Ne? Du arbeitest ja nur dafür, also bist du gar nicht emotional mit Leidenschaft bei der Sache. Und ich bin natürlich Fußballfan und dazu kam es, tatsächlich, also ne, ich komme aus dem süddeutschen Dorf, bin so mit Dorffußball groß geworden, da eher noch am Spielfeldrand, weil es gab kein Mädchenfußball und nichts, das ich hätte spielen können. Ich habe dann leichtathletisch gemacht, aber so bei meinem Bruder und meinem Vater beim Fußballspielen zugeguckt. Das war damals noch sehr klassisch. Ich bin jetzt auch nicht mehr die allerjüngste mit über 40. Und da war das dann so, dass ich immer dem Fußball so ein bisschen treu geblieben bin, als Zuschauerin. Und dann bin ich, als ich in die Schule kam, hatte ich dann Freundinnen, die St. Pauli supportet haben. Das war damals so. Und irgendwann war ich dann auch mal im Stadion. Da war ich dann schon fast aus der Schule wieder draußen und kam dann mal nach Hamburg aus dem süddeutschen Dorf. Und da war es dann vorbei. Das fand ich super. Und seitdem habe ich St. Pauli immer verfolgt und die Spiele verfolgt, nicht so intensiv, wie ich es heutzutage tue tatsächlich. Und irgendwann bin ich dann über mein Studium, ich habe Sozialpädagogik studiert, in der Fanbetreuung, sozialpädagogischen Fanarbeit gelandet und dann verrückterweise irgendwann im internationalen Kontext gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, mit meinem Hintergrund aus der Fanarbeit, aber auch als Fußballfan, eine europäische Fußballinteressensorganisation aufzubauen. Und das war dann Football Supporters Europe, das ist heute die größte Faninteressensorganisation, Ansprechpartner der UEFA, des Europäischen Fußballverbands in Fanfragen, im Europarat zu Hause und da für Fußballfanfragen zuständig. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, bin auch sehr, sehr viel in Europa rumgereist. Das war, ich würde heute sagen, das größte Privileg meines Lebens, weil ich in ganz viele Kontexte, fußballkulturelle Kontexte eintauchen durfte, was viele Fußballfans so nicht können. Ne? Normalerweise gehst du zum Stadion in deinen Fanblock und gehst wieder nach Hause.
Aber ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Leidenschaft dann darunter ein bisschen leidet.
Absolut.
Vielleicht, weil man auch ein bisschen zu viel Einblick bekommt, ja, mehr als man sich eigentlich wünscht.
Ja, genau. Also ich würde es genauso unterstreichen, das ist Segen wie Fluch. Ne? Also man bekommt wahnsinnig viele Einblicke, aber auch wahnsinnig viele Informationen darüber, wie der Fußball so funktioniert, insbesondere auf der, ich nenne es jetzt mal, formalen Seite, die man gar nicht haben will.
Das, ne, ist ja nicht immer schön, ne?
Nee. Genau. Nee, also auch wieder kommerzielle und natürlich emotionale Interessen immer wieder aufeinanderprallen. Also gerade in so einem hoch kommerzialisierten Business, wie es der Fußball heutzutage natürlich nun mal ist.
Aber das erklärt vielleicht auch ein bisschen die Position, in der Sie jetzt sind, das Projekt, für das Sie jetzt arbeiten. Sie wollen das ändern.
Ja, das möchte ich. Das passt schon so ein bisschen in meine Biografie rein. Also diese europäische Vernetzungsarbeit, die ich gemacht habe, die war am Ende des Tages, war das inklusive Arbeit, weil wir haben versucht, auf einer europäischen Ebene Fußballfans, die das alle mit Leidenschaft ehrenamtlich machen, eine gemeinsame Bühne zu bauen. Und am Ende des Tages versucht, dass von Finnland bis in die Türkei alle Fans glauben, das ist ihr Interessensverband. Und dort werden meine Themen vertreten. Dort fühle ich mich auch eingeladen, mitzuwirken. Und das ist am Ende des Tages Inklusion. Und hier auf einer, ich sag mal, transnationalen europäischen Ebene. Aber wir haben eben auch versucht, da möglichst viele innerhalb der Länder, möglichst viele Fangruppen abzuholen, also Nationalteam-Fans bis hin zu Ultras, die dann gemeinsam an Themen arbeiten. Und Antidiskriminierung, da kommen wir jetzt so ein bisschen mehr zum Kern von Kick-In, war auch immer Teil unserer Aktivitäten. Das war uns von Anfang an ganz wichtig, dass wir uns da auch ganz klar positionieren als Fanverband, mit dann am Ende Mitgliedern in 50 Ländern. Aber wir haben alle gesagt, nein, wir lehnen jegliche Form von Diskriminierung auf jeden Fall ab.
Haben Sie denn selbst auch als Fan Diskriminierung erlebt? Oder als Funktionärin?
Definitiv. Also sowohl beobachtend, ne, also insbesondere beobachtend, auf Fantribünen habe ich teilweise wirklich krasse zur Schaustellung von Diskriminierung, also Rassismus auch erlebt. Aber was ich da de facto sagen muss, was mir sehr viel mehr persönlich begegnet ist, war wirklich offenste Diskriminierung, insbesondere Sexismus von Funktionären und Offiziellen. Mhm. Also da habe ich sehr viele Erfahrungen mitgemacht. Ich als Frau im Fußball und damals auch, ich war Geschäftsführerin der größten europäischen Fanorganisation, das als Frau. Ich war geschäftsführend alleine und ich war dann ganz oft die einzige Frau auf solchen Großevents oder eine von sehr, sehr wenigen Frauen. An ein Event erinnere ich mich noch besonders mit den europäischen Profiligen. Das muss so Anfang der 2010er Jahre gewesen sein. Da wurde ich eingeladen in 5-Sterne-Ressort. Die europäischen Profiligen haben sich getroffen und es gab exakt 2 Frauen als Teilnehmende auf dieser 350-Personen-Konferenz. Und das eine war eine Frau von der englischen Premier League und die andere war ich. Und die anderen Frauen, die noch da waren, waren Catering-Personal.
Warum ist das so? Warum tut sich der Fußball mit Gleichberechtigung so schwer?
Ich glaube, der Fußball tut sich mit Veränderung generell schwer. Also es ist einerseits, auch da würde ich sagen, es ist einerseits positiv und andererseits sehr negativ oder hat negative Auswüchse. Ne? Es ist ein sehr auf Tradition bauender Sport und die Ultragruppen und Fangruppierungen ich versuche es mal anders zu sagen. Also Fangruppierungen wollen eine bestimmte Art von Fußball, bauen auch auf der Tradition auf. Der Fußball erzählt auch seine Historie natürlich sehr, sehr stark, auf Traditionen aufbauend und der englischen Kultur und so weiter. Und mit jahrhundertealten Riten und so weiter. Und ich glaube aber, dass da dann natürlich auch sich gewisse Mechanismen und Strukturen festschreiben, die damals vielleicht historisch so begründbar waren, aber heutzutage nicht mehr modern sind. Und trotzdem baut der Fußball sein Geschäftsmodell nach wie vor drauf auf. Und dann gibt es natürlich auch Mechanismen, die im Fußball angelegt sind, die auch in der Fußballkultur angelegt sind. Je länger ich in einem Amt bin, das ist vielleicht aber auch nicht nur im Fußball so, desto mehr Lorbeeren sahne ich ab, ne? Desto mehr wird das honoriert. Und dann ist natürlich ein Vereinsfunktionär, der 30 Jahre lang im Amt ist, wird dann eher Lob gehuhlt, aber da gehen natürlich auch Machtsysteme mit einher. Also das heißt, auch Ungleichheiten werden immer wieder neu reproduziert. Also der Thomas Müller, also ohne jetzt irgendeinem Thomas Müller sozusagen bewusst entgegentreten zu wollen oder irgendjemand beleidigen zu wollen. Aber es ist tatsächlich so, es ist ja wissenschaftlich auch erwiesen, dass da kommt jetzt eher meine berufliche Brille rein, ein Thomas befördert Thomas. Und so ist es vom Ehrenamt bis ins Hauptamt. Das ist in den Firmen so, das ist aber auch in Fußballvereinen so. Und da vielleicht nochmal verstärkt so, weil eben langjährige Positionen auch eher gewürdigt werden, was einerseits schön ist, ne, und andererseits aber eben auch dazu führt, dass wenig Leute sozusagen den Zugang in diese Strukturen finden.
Gäbe es denn jetzt, um in diesem Bild Thomas zu bleiben, gäbe es denn auch eine Anna, die man überhaupt befördern könnte? Ich glaube, das ist ja auch ein Argument, was gerne vorgebracht wird, dass es ja eigentlich zu wenig auch weiblichen Nachwuchs im Funktionärsbereich gibt.
Oh ja, das Argument kenne ich sehr, sehr gut. Das wird mir auch immer wieder zuteil, dass es immer heißt, die Frauen gibt's ja gar nicht. Ich kann es so sagen, in meiner Zeit bei Football Supporters Europe, aus eigener Erfahrung als Frau, die da sichtbar war, in so einer prominenten Position wie der Geschäftsführung der größten europäischen Fanorganisation, ganz, ganz viele Frauen sind immer wieder zu mir gekommen, die vielleicht nicht so sichtbar waren, die vielleicht eher zweite Reihe waren, vielleicht eher nur ehrenamtliche Tätigkeiten koordiniert und organisiert haben, statt da immer die Sprecherin zu sein, mit dem Megafon in der Hand. Die kamen ganz oft zu mir und haben gemeint, Dani, ich hätte nie gedacht, dass eine Frau das an so eine Position schaffen kann, aber weil du da bist, glaube ich, dass ich das auch könnte. Mhm. Und das war mir am Anfang meiner Zeit bei Football Supporters Europe und insbesondere meiner Aufgabe, war mir das gar nicht so bewusst. Ich war Ende 20 und habe diesen Job quasi zugeschmissen bekommen und habe damals einfach nur gedacht, ja, ich mache das jetzt und habe da null drüber nachgedacht oder nicht viel drüber nachgedacht, dass ich jetzt eine Frau bin. Aber ich wurde dann über die Zeit immer wieder damit konfrontiert, ich bin ja eine Frau, ach so, ich könnte diesen Job eigentlich gar nicht oder ich dürfte ihn gar nicht machen oder es ist so ungewöhnlich, dass ich ihn mache. Und eben durch Feedback, wie das von den Frauen, von denen ich gerade erzählt habe, habe ich immer wieder gemerkt, das ist wohl doch wichtig, dass ich das auch sichtbar mache, dass ich hier bin und dass ich damit selbstbewusst umgehe und das auch problematisiere, dort, wo es problematisiert gehört, dass es nicht so ist.
Also ist wahrscheinlich ein dickes Brett, was Sie da jetzt bohren. Sie müssen die Vereine, Verbände ja auch für dieses Thema überhaupt erstmal sensibilisieren. Ist denn die Bereitschaft da, überhaupt sich damit zu beschäftigen?
Ich würde sagen, die Bereitschaft unter den Vereinen und Verbänden wächst immer mehr, also sich damit auch über Marketinginitiativen hinaus zu befassen. So würde ich es zusammenfassen. Die Vereine haben schon sehr lange Initiativen zur Vielfalt, die sie auf den Weg bringen. Die einen eher, weil sie es sollten, die anderen, weil sie es wollen. Und es ist immer ganz witzig, ich musste einmal einen Vortrag halten, das war, glaube ich, vor anderthalb Jahren in Freiburg. Und da sollte ich so die besten Praxisbeispiele für Vielfalt der Vereine mal aufführen oder so Beispiele dafür geben. Und dann hatte ich für die Recherche oder die Zusammenfassung, bin ich dann plötzlich in so einem Regenbogenfahren Rabbit Hole gelandet und habe quasi überall nur noch Vereinsfotos mit Regenbogenfahnen gefunden. Also in dem Bereich machen die Vereine sehr viel. Also ich sage jetzt mal, kommunikativ passiert da sehr viel. Wie es dann aber nach innen gelebt wird, ist dann nochmal sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und was wir jetzt so am Anfang meinen, also Kick-In gibt's jetzt das sechste Jahr. Was wir am Anfang sehr stark gemerkt haben, ist, dass Richtung Fans dann durchaus noch die ein oder andere Sache mehr passiert, aber in die eigenen Strukturen reinzuschauen, in das Berufsfeld Fußball, insbesondere im Profibereich, das ist eine sehr, sehr neue Entwicklung, dass da stärker hingeguckt wird.
Gibt es denn auch Vereine, Verbände, die sich komplett verweigern dem Thema?
Ja, spannende Frage. Ich würde sagen, die Vereine gibt's sicherlich, also ich würde sagen, eine Komplettverweigerung gibt's nirgends, weil der öffentliche Druck einfach so groß ist, dass das auch dazugehört. Also am Ende des Tages wollen Vereine, insbesondere im Profibereich, ja ein Produkt verkaufen, ne? Man muss es wirklich ganz emotionslos einmal so sagen und spätestens die Marketingabteilung weiß dann, naja, das können wir nicht ganz ohne. Zudem gibt's natürlich von den Verbänden auch Satzungsvorgaben, dass man sich für gesellschaftliche Werte einsetzen sollte. Es gibt einmal im Jahr, also ich rede jetzt insbesondere von den ersten 2 bis 3 Ligen, gibt es natürlich auch Aktionsspieltage mindestens einmal im Jahr, die Vereine dann auch ausspielen sollten, also Clips oder Videoclips dergleichen, wo das dann auch nochmal sichtbar gemacht wird. Aber ich würde schon sagen, es ist nochmal ein sehr weiter Weg in die Strukturen der Vereine rein und dann auch wirklich zu gucken, also man kann natürlich eine Top-Marketing-Kampagne an den Start bringen und trotzdem sind sämtliche Führungsebenen 100% männlich besetzt und nicht behindert und weiß. Also da muss man auch nicht nur die Geschlechterfrage aufmachen, sondern das geht wirklich durch die Bank. Und auch da nochmal so zur Unterstreichung dessen, was Sie eben angesprochen haben, finde ich auch immer wichtig, all diese Personen gibt's schon längst. Also es gibt Menschen mit Behinderungen, es gibt Menschen mit Migrationsgeschichte, die alle schon längst im Fußball unterwegs sind. Auf Spielerebene finde ich das auch immer eine total wichtige Statistik. Über 40% der Fußballspieler haben Migrationsgeschichte, mindestens im Profibereich, aber auch drüber hinaus ist der Migrationsanteil riesig. Aber das findet sich eben nicht in den Führungsstrukturen, Führungsetagen der Vereine wieder und auch nicht in den Fankurven, muss man sagen.
Hm. Jetzt will der Verein Kick-In ja Barrieren abbauen, Barrieren aller Art, physische Barrieren, aber auch psychische, über die haben wir ja schon gesprochen, Rassismus zum Beispiel. Frauenfeindlichkeit. Welche sind denn, oder können Sie vielleicht mal ein paar aufzählen, welche sind denn auch die größeren vielleicht, die schwerer zu überwinden sind?
Im Bereich der Inklusion von Menschen mit Behinderung spricht man immer von Barrieren in den Köpfen. Das finde ich schon auch ein schönes Bild. Diese Barrieren in den Köpfen gibt es de facto. Das hängt aber auch sehr viel damit zusammen, dass die Zielgruppen in der Regel, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber so als oft wie eine Art FürsorgeempfängerInnen betrachtet werden von den Menschen, die was ändern können. Also ich nehme jetzt mal mich als Frau so als ganz plakatives Beispiel. Da wird gerne gesagt, man müsste die Frauen fördern und mehr unterstützen und dann wollen sie auch im Fußball arbeiten. Aus meiner Sicht müsste man eigentlich die Münze umdrehen oder den Blickwinkel umdrehen auf das System. Wäre das System anders, würden da mehr Frauen arbeiten wollen. Mhm. Also sprich, was muss sich im System, in den Strukturen des Fußballs, auf den Tribünen, innerhalb der Geschäftsstellen ändern, damit dort mehr Frauen von Anfang an denken, oh, das ist aber ein attraktiver Arbeitsplatz oder das ist eine tolle Fankurve, da will ich sein. Und da machen natürlich einerseits kommunikative Aufgaben ganz viel aus, aber überhaupt schon mal dieser Paradigmenwechsel, also diesen Perspektivwechsel zu vollziehen, vielleicht bin ich das Problem. Ne? Also ich, der sozusagen nicht ausreichend darauf guckt, wie viel Raum ich den Leuten gebe. Ne? Also denke ich von Menschen mit Behinderung nur, dass die eigentlich nicht genug können und dass sie nicht leistungsfähig genug sind? Denke ich von Menschen mit Migrationsgeschichte, die brauche ich nur für internationale Themen? Oder können die mir auch sonst was sagen? Also das reproduziere ich vielleicht auf eine gewisse Art und Weise Ausgrenzung in meinem Alltag, ohne das vielleicht zu merken und ohne dass es Absicht ist. Und das merken wir sehr oft, dass das in den Vereinen tatsächlich noch nicht so gedacht wird, dass da aufs System geguckt wird, sondern man denkt eigentlich, man muss Hilfen für die armen, benachteiligten Menschen organisieren. Und das ist sicherlich einerseits auch wichtig, aber der Kern ist aus meiner Sicht die andere Seite.
Und welche Art der Hilfestellung, Unterstützung kann Kick-In denn da leisten, ganz konkret?
Ja, wir sind ja eine Beratungsstelle, ne? Da steckt das Wort natürlich schon drin. Wir beraten und begleiten solche Prozesse, versuchen da auch Hinweise zu geben, an welchen Strukturen man ansetzen kann. Sowohl auf der Seite der Sensibilisierung, ne? Also wie kann ich zum Beispiel diskriminierungssensibler sprechen, wie kann ich in meiner Alltagskommunikation auch barrierefreier kommunizieren zum Beispiel, oder aber wie muss ich denn vielleicht meine Satzungen und Leitbilder ändern, damit mehr Menschen dann auch glauben, dass ich dort was tut und ich auch offener bin für viele vielfältige Menschen. Wie organisiere ich Recruiting und Einstellungsprozesse? Was mache ich aber auch in der Fankurve? Wie muss ich mein Stadion umgestalten, dass dort sich vielfältigere Personen zu Hause fühlen? Wie organisiere ich mein Ticketing? Also all diese Themen gucken wir gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden an und schauen dann, dass wir das aber in Format und vor allem eine langfristige, prozessorientierte Herangehensweise überführen. Also ne, nicht, dass man auf einmal alles machen muss und dann ist man inklusiv oder diversitätssensibel, sondern dass man eben die Schritte Stück für Stück angeht und dass da auch so ein Kulturwandel mit einhergeht und das langfristig die Organisationen verändert und den Fußball.
Aber weil Sie gerade die diskriminierungsfreie Sprache angesprochen haben. Ich glaube, jeder, der mal im Stadion in einer Fankurve war, auf einer Stehtribüne, hat erlebt, dass da diskriminiert wurde. Spieler beschimpft werden, andere Fans beschimpft werden und so weiter. Wie können die Vereine darauf überhaupt einwirken? Und wenn ja, wie? Oder sind da nicht eher die Fans tatsächlich selbst gefordert und können sie auf die auch Einfluss nehmen?
Ich glaube, das ist grundsätzlich bei aller Entwicklung so, wenn es um Vielfalt und Inklusion geht, fängt das am Ende mit jeder einzelnen Person an. Also mit mir und meiner Haltung zu meiner sozialen Umwelt. Und das ist im Verein so, ne? Will ich, dass die Kollegin mit Migrationsgeschichte auch in eine Führungsposition aufrückt, weil das vielleicht wichtig wäre auch für die Außenwirkung und weil die Person hochkompetent ist, oder will ich das nicht? Genauso auf der Tribüne ist es so, möchte ich, dass das Stadion willkommener Ort, also ein gastfreundlicher Ort ist, wo sich alle willkommen fühlen können, egal wo sie herkommen, was sie mitbringen. Und ich glaube, da kann ich sehr viel individuell zu tun. Und wenn sich da jemand daneben benimmt, ne, jetzt in beiden Sphären oder auf beiden Ebenen dieser Fußballwelt mal gesprochen, dann habe ich auch die Möglichkeit für mich selbst, was dagegen zu tun. Und das ist so ein bisschen unser Grundgedanke, den wir auch haben, wenn es darum geht, Veränderungen anzustoßen. jede von uns kann was tun, um damit sich andere im Stadion wohler fühlen. Und das fängt damit an, wie wir mit den Personen sprechen, welche Angebote wir schaffen, damit die sich hier wohlfühlen, wie unterstützend ich auch bin. Wenn da zum Beispiel eine Person ist mit Unterstützungsbedarf oder Assistenzbedarf im Stadion, biete ich mich da vielleicht auch mal an und versuch's ihr schön zu machen. Und dann ist es eben, wenn wir auf die Sprache zurückgucken, haben wir die Plattform Sprachkick gegründet mit DFB, DFL zusammen. Und der Hintergrund war tatsächlich, dass wir bei Kick-In immer wieder mal angesprochen wurden von Menschen, mit denen wir gearbeitet haben oder auch Fans, die uns angesprochen haben und haben gemeint, ihr könntet das doch wissen, was darf ich denn heute noch so sagen? Ne? Und dann geht es von behinderungssensiblen Begriffen über nicht rassistischen Begriffen, also rassismussensiblen Begriffen, hin zu gendersensibler Sprache, wie geht das eigentlich, braucht man sowas überhaupt und so. Und dann habe ich irgendwann einfach gedacht, so, ja, vielleicht macht Sinn, das mal zusammenzuschreiben, aber das machen wir nicht alleine, sondern wir wollen, dass die Fußballverbände sich damit einbringen. Und dann haben tatsächlich DFB und DFL, also Fußballliga und der Verband, sofort gesagt, ach, spannende Idee, ist doch super, das können die Vereine bestimmt gut brauchen, die Fans aber vielleicht auch. Und der Hintergedanke ist nicht, dass wir jetzt einen Fan, der rassistisch ist oder einen Funktionär, der sexistisch ist, bekehren, aber dass wir die, nennen wir es mal, die schweigende Mehrheit dazu stärken und darin bestärken, mit der richtigen Antwort aufkommen zu können. Und das ist also auf sexistische Bemerkungen und vielleicht auch positivere Alternativen aufzeigen zu können, weil ganz oft stellen wir auch fest im Stadion, Menschen wissen, also ne, ich würde jetzt nicht einem gefestigten Nazi zugestehen, dass er nicht weiß, was er sagt, aber ich kenne das jetzt zum Beispiel, wenn wir über Begriffe sprechen und da muss ich jetzt auch kurz mal eine Triggerwarnung geben, ne? Also ich werde jetzt kurz zwei diskriminierende Begriffe nennen, also wenn ich jetzt über farbig oder dunkelhäutig spreche, das denken viele nicht, dass das in irgendeiner Form problematisch sein könnte. De facto sind es aber Fremdbezeichnungen von weißen Menschen gegenüber schwarzen Menschen, die schon aus der Kolonialzeit kommen, also wo sie auch de facto negativ besetzt waren. Und wir geben dann eben die Alternative, dass man eher von schwarzen Menschen und POC sprechen sollte. Das ist ganz simpel und einfach und das machen wir mit Fußballbeispielen und vielem anderen dort. Und wir wollten natürlich nicht als Kick-In diejenigen sein, die da jetzt einfach nur nach vorne gehen und sagen, wir haben jetzt hier die Idee, wie es geht, sondern wir wollten die Vereine dazu gewinnen, dass sie dann auch die Verbände, insbesondere DFB und DFL, dass sie da mitgehen und das auch in ihre Netzwerke einspeisen. Und das hat Gott sei Dank geklappt und der Zuspruch ist riesig. Viele nutzen das regulär, um nachzugucken und dann vielleicht auch ihren Kumpels und Kumpelinen in der Kurve sagen zu können, hey, das war jetzt nicht so okay, ich habe hier aber eine bessere Idee.
Also es gibt tatsächlich so ein Fußball-Wörterbuch für die Tribüne, was Sie da erstellt haben.
Im Grunde ja. Also im Grunde haben wir versucht, so Hinweise zu geben, was vielleicht Begriffe sind, die nicht mehr so verwendet werden sollten. Also weil sich Sprache auch verändert und wandelt. Und der zweite Teil war dann eben, dass wir eben auch konkrete Hinweise geben wollten, was man besser machen kann und wie man es besser machen kann. Weil das ist ja dann oft das eine zu sagen, du, das ist doof. Ne, das darf man so nicht mehr sagen. Das löst ja auch eher Widerstände aus. So, oh, ich kann dafür überhaupt nichts mehr sagen. Was soll der Scheiß? Und für uns war eben auch wichtig, dann positive Alternativen aufzuzeigen. Und die gibt es zuhauf.
Der Verein, für den ihr Herz schlägt, hat sich ja, glaube ich, Vielfalt, Inklusion, besonders auf die Fahnen geschrieben, FC St. Pauli. Der Kapitän trägt eine Regenbogenbinde. Es gibt eine Blindenfußballmannschaft, fällt mir zu. Ein als Beispiele. Wird das denn vom Verein tatsächlich auch gelebt oder sehen Sie da noch Verbesserungsbedarf?
Ich würde sagen, Verbesserungsbedarf gibt es immer und den gibt es auch beim FC St. Pauli. Die Frage ist, wie gehen die Vereine mit dem Verbesserungsbedarf um? Und der FC St. Pauli ist da auf einem sehr guten Weg, wie ich finde. Das war auch nicht immer so und insbesondere seit die Vereinsführung und auch Aufsichtsrat, also Präsidium, Aufsichtsrat, sich auch sehr stark aus der Fanszene heraus rekrutieren und eben nicht nur FunktionärInnen oder Mäzene, Geschäftsleute sind, die von außerhalb des Vereinskerns kommen. Da hat sich schon sehr, sehr viel verändert, ne? An Selbstverständlichkeit, weil die Menschen teilweise selbst involviert waren in die ersten Fanzines, die beim FC St. Pauli entstanden sind, auch genau aus dieser antidiskriminierenden Kultur heraus. Also da würde ich schon sagen, da passiert sehr viel Positives, aber das heißt eben nicht, dass man schon perfekt ist und ich glaube auch, dass das wichtig ist, das auch immer wieder zu betonen, dass es da überall Entwicklungspotenzial gibt und die gibt's auch beim den gibt's auch beim FC St. Pauli, bei anderen Vereinen genauso. Die einen Vereine wollen das nur eher sehen als die anderen und sagen und erkennen an, dass sie da vielleicht noch Veränderungspotenziale oder auch Notwendigkeiten haben. Und das empfinde ich beim FC St. Pauli, aber durchaus auch beim HSV als sehr, sehr progressiv.
Ist der Profifußball eigentlich Vorreiter für das Thema oder hängt er eher dem Amateurbereich hinterher, weil da vielleicht Integration schon viel mehr gelebt wird? Oder ist das eine zu romantische Vorstellung?
Ich finde es schwer, das zu vergleichen. Also ich glaube einerseits, dass es total spannend wäre, wenn der Fußball mehr mal in den Amateurbereich gucken würde und schauen würde, was da selbst mit geringen Mitteln möglich ist. Da gibt es ganz viele tolle Beispiele von Amateurvereinen, die sich da mit wirklich ganz, ganz wenig finanziell, insbesondere finanziellen Mitteln, auf einen ganz tollen Weg gemacht haben und schon viel mehr leben als das, was der Profifußball an vielen Stellen mit viel, viel Budgets eher kommunikativ umsetzt als strukturell. Was ich generell über den Fußball sagen wollen würde und vor allem den Profibereich ist, dass er im Vergleich, also der Profibereich bezeichnet sich ja gerne als Business. Ne? Der Fußball wäre so gerne ein Business und ist er auch natürlich. Es sind mittel- bis größere mittelständische Unternehmen. Gegenüber der freien Wirtschaft ist der Profifußball noch weit hinterher. Das muss man schlichtweg so sagen. Also wenn wir Initiativen gerade von Konzernen und internationalen Konzernen angucken, und da will der Fußball ja auch hin mit der DFL und ist da sehr stark dabei, sich international zu vermarkten, da ist der Profifußball in Deutschland den vergleichbaren Unternehmen in der freien Wirtschaft schon weit hinterher.
Und weil Sie gerade das internationale Geschäft ansprechen, gibt es eigentlich Länder, die uns bei dem Thema deutlich voraus sind und an denen wir uns ein bisschen ein Beispiel nehmen könnten?
Ich finde, die große Stärke in Deutschland ist der mitgliederbasierte Fußballverein. Und das an sich ist schon ein hohes, hohes Gut, was ich auch finde, was unbedingt zu erhalten ist. Und deswegen fällt es mir auch schwer, so aus meiner Erfahrung heraus, das unbedingt vergleichbar zu machen. Also der englische Fußball hat im Bereich Diversität und Inklusion schon sehr viel mehr gemacht. Das muss man schon so sagen. Dort gibt es Leitlinien, nach denen Vereine auditiert werden. Also Leitlinien zu Vielfalt und Inklusion. Und die Profiklubs müssen die erfüllen und werden danach auditiert. Das ist total gut. Das gibt's auch schon länger. Also da gibt's so einen Standard. Es gibt auch viel mehr Druck von der Premier League und dem Verband dann so auf die Vereine, sich da auch aufzustellen. Manchester United hat zum Beispiel jetzt, das fand ich ganz spannend, die haben vor einigen Jahren anfangen wollen, manche sagen müssen, ihr Stadion umzugestalten und haben über 2000 Sitzplätze zugunsten von mehr Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen abgebaut, ne? In ihrem legendären Stadion, was ja durchaus ausverkauft war, generationenlang und wo Dauerkarten nur vererbt werden, gefühlt. Also das fand ich schon sehr, sehr spannend, dass da solche Entscheidungen so getroffen werden. Das wäre in Deutschland noch undenkbar aus meiner Sicht. Also das Olympiastadion Berlin geht jetzt einen ähnlichen Weg. Also die bauen auch viele reguläre Sitzplätze ab, verzichten auf Kapazitäten zugunsten von mehr Inklusivität in den Strukturen.
Das ist allerdings auch nicht immer ausverkauft, muss man fairerweise dazu sagen. Ja, insofern fällt es vielleicht ein bisschen leichter. Ja.
Genau, denen fällt es ein bisschen leichter. Also ich würde schon sagen, England macht da vieles, aber gleichzeitig gibt es da viel weniger Mitbestimmung. Und ich finde, solche Prozesse sollten auch immer im Einklang sein mit den mitgliedergeführten Vereinsstrukturen. Und da hat der deutsche Fußball auch ein dickeres Brett zu bohren, auf eine sehr positive Art und Weise, weil du natürlich dadurch auch mehr Leute erreichst und mehr in die Gesellschaft reinwirken kannst und eben nicht nur bei dir vor Ort für den Verein handelst, sondern womöglich auch durch deine Mitglieder in ganz andere Bereiche noch, in ganz anderen Bereichen noch positive Veränderungen bewirken kannst.
Die EM steht vor der Tür. Darüber müssen wir unbedingt reden. Also es werden ja dann sehr, sehr viele Millionen Fans nach Deutschland kommen, die Spiele im Stadion schauen, Milliarden am Fernsehschirm. Wird das Turnier auch in Sachen Inklusion Maßstäbe setzen?
Ich glaube, in Einzelbereichen wird das Turnier sehr stark, sehr doll Maßstäbe setzen. Also was ich so ein bisschen vor und hinter den Kulissen aber auch mitbekommen habe, ist, dass insbesondere auf deutscher Seite und auf Seite des DFB das Bedürfnis, da authentisch Veränderungen zu erreichen, schon sehr groß ist. Also wirklich nicht nur für die, ich sage nicht nur, also eine Silvia Schenk von Transparency International formuliert das immer sehr schön, nicht nur Kirschen auf die Sahnetorte zu setzen, sondern wirklich einen Kirschkuchen zu backen mit Sahne obendrauf. Und das finde ich, also die Kirschen sind sozusagen überall in der Torte. Und das ist das Bild, was ich für das Thema Nachhaltigkeit beim diesjährigen Turnier auch ganz passend finde. Also man hat wirklich versucht, die Kirschen in die Sahnetorte zu
backen. Was wird denn da konkret gemacht? Was sind denn die Kirschen?
Die Kirschen sind zum Beispiel, dass es in allen Stadien genderneutrale Toilettenbereiche geben wird. Das ist das erste Mal bei so einem internationalen Turnier, dass wirklich es Männer- und Frauentoiletten geben wird, aber auch Toilettenbereiche für alle. Also sowohl für Männer und Frauen, als aber auch für alle Personenkreise, die sich weder als männlich noch weiblich identifizieren. Und das ist tatsächlich ein Novum. Es wird viel mehr im Bereich Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung getan, also Rollstuhlplätze, aber auch Plätze für mobilitätseingeschränkte Personen, die nicht Rollstuhlnutzerinnen sind und vielleicht einfach nur aufgrund von, weil sie Rollatornutzerinnen sind, dann ins Stadion gehen möchten, aber eben dann Plätze brauchen, die vielleicht nicht so viele Treppen überwinden müssen und so weiter. Also das ist so ein Teil in den Stadien. Die Fanzones arbeiten da gemeinsam mit der UEFA auch zusammen, das in den Services anzugleichen, die es dann da vor Ort gibt. Also da ist ein hohes Bedürfnis da, auch kongruent zu sein. Und dann ein weiteres Thema ist das Thema Awareness, also konkrete Hilfe für Betroffene von Diskriminierung vor Ort. Was die UEFA bisher gemacht hat und das auch sehr stark kommunikativ auch immer begleitet hat und durchaus mal mit Sanktionen, ist dann so ein Monitoring zu Rassismus, ne, durch das Netzwerk FAIR, was aber oft vergessen wird, und das hat die UEFA nicht exklusiv, ist die Unterstützung für Betroffene von Diskriminierung, die dann im Stadion sind und diese Diskriminierung erleben. Und das macht natürlich auch was mit denen. Und was jetzt erreicht werden konnte, ist, dass die UEFA an allen Standorten aufgrund der Strukturen, die in den Vereinen schon vorhanden sind, diese Anlaufstellen für Betroffene von Diskriminierung jetzt schafft. Da ist sicherlich auch noch Luft nach oben, wie das konkret umgesetzt wird, aber für die erste Umsetzung ihrer Art schon sehr viel erreicht worden. Also Fans, die sozusagen Diskriminierung oder grenzüberschreitendes Verhalten erleben bei diesem Turnier, haben jetzt eine konkrete Anlaufstelle, an die sie sich wenden können. Und das betrifft auch nicht nur Fans und ZuschauerInnen, sondern tatsächlich auch Mitarbeiterinnen und andere Volunteers und andere Bereiche, die in dem Turnier involviert sind. Und das, würde ich sagen, ist ein First. Und das Letzte, was ich noch erwähnen möchte, weil ich das auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass sich das Bundesinnenministerium, also die Bundesregierung, angeführt vom Bundesinnenministerium im Bereich Sport und eben auch der DFB und die UEFA, gemeinsam ein Menschenrechtskonzept gegeben haben. Also man denkt ja, das Turnier findet in Deutschland statt. Was haben wir denn für ein Problem? Natürlich geht es ja auch um Lohngerechtigkeit. Es geht darum, dass Mitarbeitende geschützt werden vor übergriffigem Verhalten. Es geht darum, dass Menschen fair behandelt werden, dass es keine Diskriminierung gibt auf dem Turnier. Aber eben auch, dass Menschen mit Behinderung zum Beispiel einen Zugang zum Stadion haben. Und das alles ist Teil des Menschenrechtskonzepts. Auch, dass Journalistinnen geschützt werden und ihre Rechte wahrnehmen können. Und das finde ich schon sehr spannend. Das hat ein bisschen gedauert, bis sich die UEFA darauf eingelassen hat. Aber jetzt gibt's da sogar ein gemeinsames Papier. Und das finde ich stark. Ich weiß nicht, ob es Schule machen kann. Ich hoffe es.
Also die Chance, dass das nachhaltige Maßnahmen sind und Veränderungen, die auch bleiben, ist schon da.
Die Chance ist da, und zwar, weil es nicht aus meiner Sicht von der Regierung jetzt, also der deutschen Bundesregierung alleine, der UEFA so übergestülpt wurde, so im Sinne von, wir sind die Veranstalter und wir wollen das so. Das ist sicherlich sinnvoll, da auch Druck zu machen aus Regierungsseite, und auch von den Austragungsorten ist da auch ganz viel reingegeben worden in Richtung UEFA, was da Wünsche sind und wie das umgesetzt werden soll. Aber wichtig finde ich eben auch, dass die Angestellten bei der UEFA das merken, dass das Möglichkeiten sind, wie eben auch ein Turnier organisiert werden kann und dass es eben so geht. Und gerade wenn wir jetzt über den Bereich ökologische Nachhaltigkeit zum Beispiel sprechen, das ist jetzt nicht mein Hauptbrit, ne? Aber auch da wird es viele positive Maßnahmen geben, wie ich finde. Das ist alles erstmal ein Anfang, und ich glaube, da ist echt viel Luft nach oben. Aber wenn die UEFA-Mitarbeitenden merken, dass sie damit positive Veränderungen erreichen können, dass sie positives Feedback bekommen, das bekommen ja Fußballverbände und Ligen ja auch nicht so oft, dass das was ist, wo die Menschen, die es betrifft, eben auch mal einen anderen Blick auf die Verbände und den Fußball entwickeln. Das ist das, wenn sich das lohnt, dann glaube ich, kann das Schule machen. Also wenn sie das mitkriegen. Und ich glaube, dann ist es auch nachhaltig, wenn das in die Struktur reingeht der UEFA und nicht nur im Austragungsland bleibt.
Und wenn wir jetzt mal noch weiter in die Zukunft schauen, wir sind ja bei einem Zukunftspodcast. Mhm. Wie inklusiv wird denn der Fußball in 10 Jahren sein? 20 Jahren?
Ich würde es mal so formulieren. Die DFL hat sich während Corona zusammengetan, auch aufgrund von großem öffentlichen Druck, aufgrund von Druck, der auch von den Fanorganisationen kam, ganz stark, und hat eine Taskforce Zukunft Profifußball gegründet, die ein Ergebnispapier veröffentlicht hat, 2021, wenn ich mich nicht irre. Und darin steht ganz klar, der Fußball soll 2030 ein Vorbild für eine inklusive Gesellschaft sein. Ich würde sagen, bis dahin ist noch jede Menge zu tun. Ich freue mich drauf, dass wir dazu beitragen können, hoffentlich. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass das ein wichtiges Ziel ist, weil der Fußball hat so eine große Strahlkraft, insbesondere im Profibereich und im Amateurbereich, so eine große Wirkung in die Breite der Gesellschaft rein, dass es sich wahnsinnig doll lohnen würde, sich da auf den Weg zu machen und da viel mehr reinzubuttern, weil die Gesellschaft verändert sich, wir werden immer vielfältiger. Wir haben große Krisen, die wir bewältigen müssen, und das können wir nur zusammen. Und deswegen würde ich es wichtig finden, wenn wir den Fußball dazu nutzen können, da auch gemeinsam darauf hinzuarbeiten.
Das ist eine sehr schöne Vision, Frau Wurps. Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viel für Sie zu tun.
Danke, ich freue mich auch.
Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Arbeit alles Gute und natürlich dem FC St. Pauli den Aufstieg, ist ja klar.
Wann das wünsche ich mir privat als Fan auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich bin... Ja, also es schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust. Wir hatten es ja so, um den Bogen zu schlagen zum Anfang, schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust. Privat bin ich natürlich Fan. Ich weiß aber auch, dass es andere tolle Vereine in diesem auf diesem Planeten, aber insbesondere im deutschen Profifußball gibt, die ganz tolle Arbeit in meinem Bereich machen, beruflich jetzt gesehen, und denen ich das mindestens genauso wünsche. Und es ist wirklich hart, das in Hamburg so zu sagen, für mich als St. Pauli-Fan, aber ich mach's aus vollem Herzen. Der HSV gehört da auch dazu.
Unbedingt. Wann werden wir Sie denn mal wieder im Stadion sehen können, auf der Tribüne?
Bei jedem Heimspiel.
Bei jedem Heimspiel. Und gibt es dann auch mal ein Wort, was vielleicht nicht fallen sollte? Beredtes Schweigen.
Da fallen mir ganz, ganz viele ein. Ich glaube, so privat würde ich sagen, zuallererst Abstieg.
Okay, dabei belassen wir es. Vielen Dank, Frau Wurps.
Danke Ihnen. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
Danke und bis zur nächsten Folge von Komplizen für die Zukunft.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast.